Guten Morgen, ich begrüße Sie herzlich. Stehe sozusagen hier als Vertretung, weil beide Pfarrer in der Klostermühle sind, mit 54 Konfirmanden und insgesamt 16 Mitarbeitern. Ja, lohnt sich auch für Sie zu beten. Heute Morgen predige ich über Römer 14, Vers 7 bis 9, mit dem Schwerpunkt auf Vers 8. Da heißt es, keiner von uns lebt ja sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, wir leben nun oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und lebendig geworden, damit er sowohl über Tote als über Lebendige Herr sei. Ich wiederhole nochmal den Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Drum wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Frage an Sie, wie wird man Christ? Wäre ein interessantes Gespräch, wenn Sie die Frage 10 Theologen stellen, kriegen Sie auch mindestens 5 verschiedene Antworten. Wie wird man Christ? Dadurch, dass man getauft wird als Kind. Taufe ist nicht schlecht, aber sie ist ein äußerer Vorgang, während der Glaube etwas Inneres ist. Oder durch die Konfirmation oder die Kommunion. Ich habe schon ungefähr 1000 Jugendliche konfirmiert. Wie viele von ihnen Christen sind, weiß ich nicht. Ich würde mich freuen, wenn mancher sich an diese Zeit erinnert und neu sie aufleben lässt. Werden sie Christ dadurch, dass sie Blut spenden, dass sie was Gutes tun, Geld geben, Zeit opfern, jemand beim Umzug helfen oder dass sie das Glaubensbekenntnis auswendig können und hier frei mitsprechen können, dadurch, dass sie 10 Vaterunser sagen. Christ werden sie immer nur dadurch, dass ihnen Christus begegnet. In anderen Menschen, dass sie spüren, da ist jemand, den ich nicht kenne. Irgendetwas haben die, das möchte ich auch haben. Oder vielleicht ist es manchem in seiner eigenen Familie begegnet, dass er spürte, meine Eltern, meine Familie, die kennen diesen Christus und deshalb übernehme ich diesen Glauben. Eine Person kennt man nur dann, wenn man mit ihr redet. Und deshalb kennt auch unter uns jeder Christus nur dann, wenn er mit ihm im Gespräch ist. Solange ich mit einer Person nicht spreche, kenne ich sie nicht. Ich kann sagen, Herr Jesus, wie dieser Terstegen, ich gebe dir mein Leben und bin gespannt, was du daraus machst. Ich nehme dich als mein Erlöser und Herrn und Erretter an. Wobei es interessant ist, wenn ich sage, ich nehme dich an, dann wird mir eigentlich hinterher eher deutlich, nicht ich habe Jesus angenommen, sondern er hat mich angenommen. Und ich habe nur Ja dazu gesagt. Wenn jemand Jesus kennt, ist das Normale, dass er Heilsgewissheit hat. Denn hier heißt es ja nicht nur, leben wir, so leben wir dem Herrn, sondern auch sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das heißt, die Heilsgewissheit, ich bin Christ, ich habe das ewige Leben. Und ich hoffe, dass jeder unter uns sich prüft, ob er diese Gewissheit hat. Wenn nicht, müsste er überlegen, woran liegt es, dass ich sie nicht habe. Bei mir lag es früher daran, dass ich zwar schon Theologie studierte, aber Jesus nicht kannte, nur traditionell Christ war. Jesus im Herzen schenkt Gewissheit des ewigen Lebens. Steht in dem ersten Johannesbrief, das habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, an den Namen Jesus Christus, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Hier vorne vor der Kirche ist eine Omnibushaltestelle. Und mancher, der kein Auto hat oder aus anderen Gründen mal Omnibus fahren möchte, steigt dort ein, studiert den Fahrplan, guckt, was vorne auf dem Omnibus draufsteht, ob es die richtige Linie ist. Und dann erwartet er, dass er auch an das richtige Ziel kommt. Wenn ich sozusagen in diesen Evangeliumsbus eingestiegen bin, im übertragenen Sinn, erwarte ich dann, dass ich auch an das Ziel komme. Das heißt, dieses ewige Leben nicht nur hier die Gewissheit habe, sondern es auch dort genießen lerne. Ja, verbunden mit dem Glauben ist eine Sinnesänderung, sagt die Bibel. Sie nennt das auch mit dem Wort Buße. Buße heißt eigentlich auf Deutsch nur umdenken lernen. Jetzt wäre interessant, wenn jemand Christ geworden ist oder es noch wird, wo lerne ich umdenken? Ich denke einmal, in der Beziehung zu mir lerne ich umdenken. Stellen Sie sich so einen kleinen Knirps vor, so 2,5, 3 Jahre alt, der ist im Trotzalter. Sein Lieblingswort ist das Wort Nein, ich will nicht. Das heißt, er löst sich von seinen Eltern, tritt ihnen liebevoll vor Schienbein und sagt, ich kann alleine. Und wenn er dann später ein Teenager wird und in die Pubertät kommt, wiederholt sich das auf etwas härtere Weise. Da löst sich jemand von seiner Familie und es gibt manchen Streit, manche Auseinandersetzung. Da geht jemand dann selbstverantwortlich ins Leben hinaus. Und in Deutschland ist ja ein Hauptstichwort, auch wenn man es selten hört, aber immer wieder erlebt, das Stichwort Selbstverwirklichung. Ich muss aus meinem Leben etwas machen. Wenn ich Christus kennenlerne, bin ich natürlich an mir auch noch stark interessiert, aber da spüre ich, meine Identität gewinne ich nur dadurch, dass Christus in mir lebt. Erst dadurch bin ich komplett geworden, so wie Gott mich geschaffen und konstruiert hat. Nur mit Jesus im Herzen bin ich sozusagen vollständig und ich bin jetzt gespannt, was er aus meinem Leben macht. Er setzt natürlich auch meinen Verstand ein, mein Gefühl, meinen Willen, meine Begabungen, aber er führt. Und ich entdecke, ich habe in Gottes Augen einen unendlichen Wert, denn er hat dort am Kreuz für mich sein Leben gelassen und war bereit, mich anzunehmen. Dazu gehört sicher auch, dass ich mich freue, dass ich da bin, dass ich Begabungen habe, die ich einsetzen kann für ihn, natürlich auch in dem jeweiligen Beruf, in der Familie, wo der Einzelne zu Hause ist. Stichwort Familie, wenn ich mich annehme, gehört dazu, dass ich auch meine Familie annehmen lerne. Und das ist für manchen, sicher auch heute Morgen hier, durchaus ein Problem, zu sehen, ja, meine Eltern haben sich oft gestritten, das war keineswegs ideal. Für mich hat sich kaum jemand richtig bleibend interessiert, ist manchmal der Eindruck, und das soll ich jetzt alles annehmen. Ich denke, es ist gut, es anzunehmen und auch Gott Danke zu sagen. Vielleicht gehört auch Vergebung dazu, die ich brauche oder die vielleicht auch Familienangehörige brauchen. Ich weiß nicht, wer heute Morgen noch mit Menschen in innerem Streit und Bitterkeit lebt, weil er ihnen noch nicht vergeben hat. Da gibt es einfach den Hinweis, auch wenn sie ihm nicht vergeben können, aber Christus in ihnen lebt, sagen sie einfach Jesus. Herr Jesus, du lebst doch in mir und du kannst vergeben. Du bist ja sogar dafür gestorben. Deshalb bitte ich, dass du in mir auch ihnen vergibst. Und ich bin gespannt, wie du mich selber zu diesem Punkt führst, das auch zu tun. Wenn ich Christ wurde, habe ich aufgeräumt in meinem Leben, habe überlegt, was passt in der Vergangenheit nicht zur Wahrheit, zur Liebe und habe das Jesus als Sünde bekannt, mich bei Menschen entschuldigt, Vergebung gebeten, vielleicht Dinge zurückgebracht, die ich in Besitz nahm, die mir aber nicht gehörten und ähnliche Dinge und war auch bereit, anderen zu vergeben. Mit Jesus im Herzen entdecke ich den Sinn meines Lebens, dass ich nämlich mit ihm zur Ehre Gottes leben kann und er mich führt. Es hat auch Auswirkungen auf den Bereich der Arbeit. Im Kolosserbrief steht mal, was immer ihr tut, daran arbeitet von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Also nicht nur im Dienst für Aktionäre und Dividende, sondern für den Herrn. Sicher eine neue Perspektive. Mit Jesus verändert sich die Einstellung Gott gegenüber. Ich nehme an, Sie haben einen Vater gehabt oder sind selber Vater. Väter haben Begabung, haben aber auch ihre Grenzen. Ich habe einfach mal darüber nachgedacht, worin unterscheidet sich Gott als Vater von meinem Vater. Und es war sehr hilfreich, da mal lange drüber nachzudenken. Ja, wie viel größer ist Gott als Vater? Er hat nicht so enge Grenzen, hat mehr Interesse, viel Zeit, ist immer ansprechbar. Ja, sehr schön, Gott als Vater zu entdecken. Und dann hat für mich eine Frage aufgehört, vielleicht ist das ja auch nur Ihre Frage, wenn man Leiden sieht, die Frage, wie kann Gott das zulassen? Ja, gibt ja so viel Elend. Die Frage hat mich natürlich auch beschäftigt, aber als ich dann begriffen habe, Jesus ist für mich freiwillig gestorben, ohne dass er das musste, er hat freiwillig gelitten, Gott selbst leidet aus Liebe für mich, da hat sich die Frage aufgelöst, weil ich einfach wusste, Gott ist Liebe. Auch wenn ich manches nicht erklären kann, bleibt das trotzdem und er hat für alles auch eine Lösung und wird auch die Geschichte trotz aller Not zum Ziel führen. Ja, die Einstellung zum Bösen verändert sich wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. In Deutschland nach Umfrage, die ist aber schon mindestens 10 Jahre alt, glaubten ungefähr 17% an einen Teufel. Wahrscheinlich sind es inzwischen weniger geworden. Ich glaubte früher nur an das Böse. Ja, Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Da dachte ich nicht an eine Person, sondern an eine Sache, an eine Einstellung. Aber als ich dann Jesus kennenlernte, stellte ich fest, ich kann die Gegenwart des Bösen nicht einfach wegleugnen, sondern spüre, da gibt es Angriffe körperlicher Art, seelischer Art, geistlicher Art. Und dahinter steckt ein Prinzip und eine Person. Aber mit Jesus kenne ich den Sieger. Und das ist natürlich gut zu wissen. Ja, mit Jesus entdecke ich, ich bin nicht allein. Da gibt es noch andere Christen, nicht nur Kirchenmitglieder irgendwelcher Konfessionen, sondern Menschen, die Jesus auch kennen. Und es macht Freude, sie kennenzulernen, auch wenn sie verschieden sind. Als junger Christ hat man meistens irgendwelche Vorbilder und sagt, das gefällt mir, so wie der das macht. Aber dann stellt man fest, die Vorbilder haben auch Fehler. Da muss man sich von den Vorbildern lösen und sagen, ich binde mich ganz an Jesus. Achte die Vorbilder, aber ich weiß, sie brauchen auch Vergebung. Ja, und dann zu lernen, auch in einer Gemeinde zu leben und mitzuarbeiten. Für mich war das interessant. Ich war ja schon Theologiestudent, als ich Jesus kennenlernte und war dann in so einem Hausbibelkreis junger Leute. Und die sagten, hör mal, du studierst doch Theologie und du bist jetzt gläubig geworden. Dann halte uns mal eine Bibelarbeit. Und haben auch einen Text vorgeschlagen, Johannes 6, Vers 35 und Umgebung, Jesus als Brot des Lebens. Ja, war ganz interessant. Ich habe also tagelang, stundenlang mich vorbereitet, Kommentare gelesen und Griechisch gelesen und was auch immer. Und dann diese Bibelarbeit gehalten, sogar noch einen Kommentar in der Tasche mitgenommen, falls irgendwelche unklaren Fragen kämen. Ja, und es war ganz interessant. Als wir dann fertig waren, sagte dann einer der Gesprächsteilnehmer, das Wesentliche an Brot, hieß ja Brot des Lebens, ist doch, dass man es isst und dadurch satt wird. Und da dachte ich, siehst du mal, der hat den Nagel auf den Kopf getroffen, an dem du die ganze Zeit vorbeigeschlagen hast. Ja, aber trotzdem war es meine erste Bibelarbeit und da sind ja noch viele gefolgt. Und ich finde einfach schön, wie Gott, auch wenn Dinge unvollkommen sind, sie gebraucht und dass eben im ersten Schritt noch viele weitere folgen können, auch in irgendeiner anderen Form von Mitarbeit. Wobei es sehr der Unterschiede gibt. Man sieht Leute, die setzen sich voll ein, andere fahren sozusagen mit Tempolimit, haben eingeschaltet bis hierhin und dann ist Schluss. Aber sie sind unterwegs für Jesus. Wir sind relativ unterschieden, auch hier im Römerbrief, die Leute waren unterschieden. Da gab es ganz sensible, genaue Leute und gab starke Christen. Die starken Christen sagten, Jesus ist Sieger. Und wenn wir auf dem Markt Fleisch kaufen, das vorher schon irgendwelchen Götzen geweiht wurde, stört uns das überhaupt nicht. Götzen haben keine Bedeutung für uns. Fleisch brauchen wir essen das. Während die anderen sagten, wenn das vorher einem Götzen geweiht wurde, verunreinige ich mich ja, wenn ich es esse. Ich lasse also die Finger davon. Und dann gab es in der Gemeinde also jetzt zwei Gruppen. Die Starken verachteten die Schwachen und sagten, die haben noch nicht kapiert, dass Jesus Sieger ist. Und die Schwachen richteten die Starken und sagten, die nehmen es nicht so genau mit ihrem Glauben. Ich war vor vielen Jahren mal in Amerika bei einer sehr netten Familie. Und da kamen dann auch die Eltern der Gastgeber. Und da sagte dann der Vater so ganz höflich und freundlich, ich habe gehört, dass in Deutschland die Christen auch Wein trinken. Machen Sie das auch? Und da sagte ich, ja, gerne. Daraufhin war dann eine längere Gesprächsstille. Aber am nächsten Tag sagte mir mein Gastgeber, dass also seine Eltern doch akzeptieren, dass ich Christ bin. Ich sage das nicht, um jemanden zu verurteilen, man sieht einfach nur, das sind Kulturunterschiede und es ist wichtig zu sehen, was uns verbindet. Das ist nicht der Alkohol, sondern Jesus und es ist gut, zu ihm zu gehören, auch wenn manche Akzente anders gesetzt werden. Leben wir dem Herrn. Das klingt gut, aber in der Bibel gibt es das Wort für Sünde, griechisch hamartia, das heißt Zielverfehlung. Und wenn Sie heute Morgen sich fragen, wofür lebe ich im Moment? Lebe ich für meine Sorgen? Lebe ich für meine Hausfinanzierung? Lebe ich für irgendeinen Anbau, den ich mache? Lebe ich für meine Gesundheit? Ist alles erlaubt und gut. Aber ist die Frage, lebe ich wirklich für den Herrn in all diesen Fragen? Oder verschiebt sich nicht manchmal auch das Ziel? Und ja, dann müssen wir einfach sagen, Herr Jesus, erforsche mich. Und hilf mir, dass ich wieder sozusagen auf die Gerade komme, so wie du das möchtest. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das Schöne bei Christen ist, dass sie eine lebendige Hoffnung haben. Steht mal im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Christen haben also eine doppelte Geburt, eine biologische und eine geistliche. Geistlich bedeutet, an dem Tag, an dem Jesus in ihr Leben kam, empfingen sie ewiges Leben und damit auch eine ewige Hoffnung. Das ist schön, denn in der Bibel steht auch Epheser 2, Vers 12, sie waren ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Das heißt, dort, wo Gott unbekannt ist, gibt es auch keine Hoffnung über den Tod hinaus. Ich denke an zwei damals junge Sänger, heute sind sie auch in meinem Alter. Sie kennen die vielleicht beide, der eine ein christlicher Sänger, der andere ein weltlicher, der eine heißt Manfred Siebald und der andere Reinhard May. Beide singen sehr schöne Lieder mit eigenem Text, eigener Melodie. Als sie jung waren, haben sie erstaunlich viele Lieder über den Tod geschrieben in einer bestimmten Zeit. Wir hatten die Platten von beiden gekauft damals. Der Manfred Siebald sang zum Beispiel, ich gehe weiter, nur ein paar Schritte weiter, um bei meinem Herrn zu sein. Ja, klare Zielsetzung. Und Reinhard May, der sagte, ich weiß nicht mehr, wie der Text des Liedes hieß, aber zwischendrin hieß es dann, ich will im Stehen sterben. Denn alle Leute sterben ja im Bett, also im Liegen. Ich würde da gerne mal die Ausnahme machen und im Stehen sterben. Und meine leeren Bierflaschen, die kriegt dann der Biergroßhändler und freut sich drüber. Burschikose Aussagen klingt sehr nett, aber sie verbergen nicht, dass er nichts zu sagen hat. Dort, wo Gott nicht ist, gibt es keine Hoffnung, auch wenn es nett formuliert ist. Und ich denke an Sartre, um in die Literatur zu gehen. Da ist ja das berühmte Stück, wo er einen Mann und zwei Frauen beschreibt in einem geschlossenen Raum. Der Mann ist hinter der einen Frau her und die andere Frau ist hinter dem Mann her. Sie machen sich gegenseitig das Leben zur Hölle. Aber es gibt keine Tür in diesem Raum, sie kommen da nicht raus. Und dann kommt diese lakonische Aussage, die Hölle, das sind die anderen. Das heißt, keine Hoffnung auf Ewigkeit und auch das hiesige Leben ist schon relativ durchwachsen, manchmal auch erbärmlich. Die Hölle sind die anderen, ist ja nicht gerade ein Lobgesang auf uns Menschen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie diese lebendige Hoffnung? Ich habe die Gewissheit, dass ich nicht nur mit Christus unterwegs bin, sondern auch bei ihm und mit ihm einmal am Ziel sein werde. Denn Jesus sagte ja, ich bin der Weg zu diesem Vater. Paulus schrieb mal, für mich ist das Leben Christus und Sterben ein Gewinn. Den Satz kann man gut umkonstruieren, wenn Sie ein anderes Wort einsetzen. Für mich ist die Familie das Leben und Sterben ein Verlust. Für mich ist mein Haus das Leben und Sterben ein Verlust. Für mich ist die Gesundheit mein Leben und Sterben ein Verlust. Das heißt, immer wenn Sie was anderes einsetzen, wird es beim Sterben zu einem Verlust. Aber wenn er sagen kann, für mich ist Christus das Leben, dann ist Sterben ein Gewinn, weil ich ja dann bei ihm sein werde, ohne Leiden, ohne Schwierigkeiten, ohne Sorgen, ohne Kummer, ohne Sünden, in Liebe und Frieden. Karl Marx sagte mal, er wollte aus den Studenten des Jenseits Kandidaten des Diesseits machen. Aus den Studenten des Jenseits Kandidaten des Diesseits machen. Ich nehme an, dass wahrscheinlich unter uns kaum jemand Marxist sein wird, das ist ein bisschen veraltet. Aber die Wahrheit, die er sagte, ist heute ja voll aktuell. Wenn jemand die Ewigkeit leugnet, wenn sozusagen hinter der Wirklichkeit, die man sieht, nichts mehr kommt, dann ist er ja ein Kandidat des Diesseits. Er studiert nur noch hier und fühlt sich auch Gott gegenüber meistens nicht mehr verantwortlich. Es gibt ein Verzicht auf diese Dimension hinter der sichtbaren Welt. Und wenn ich auf diese Dimension verzichte, dann bin ich eigentlich wertlos und ich kann mit allen Werten, die es gibt, machen, was ich will. Es gibt eine Enttabuisierung aller Werte. Es gibt ein nettes Bild, das ist sehr kompliziert, aber ich hoffe, dass Sie es kapieren, von Nietzsche. Er war ja auch Pfarrersohn, Philosoph. Er war ganz aktiver Vertreter der Evolution. Sagte, die Juden sind die Halbaffen, ja, die sind noch so eine halbe Stufe auf der Entwicklung zurück. Und wir züchten den Superman, das war also keine Erfindung des amerikanischen Fernsehens, sondern durchaus schon von Nietzsche propagiert. Hitler hat es dann versucht umzusetzen in Politik und wir wissen ja, dass er mit seiner Politik gescheitert ist. Ja, was sagte der Nietzsche? Er war ein Nihilist, das heißt, er sagte, Gott gibt es nicht. Gibt es so eine berühmte Geschichte, wo ein Mann mit einer Laterne auf den Markt ging und fragte, haben Sie Gott gesehen? Nein. Haben Sie Gott gesehen? Nein. Sie? Auch nicht. Und dann zertrümmerte er die Laterne und sagt, Gott ist tot, wir haben ihn getötet. Sogenannte Gott-ist-tot-Theologie kommt daher. Ja, was sagt er in seinem Bild? Er sagt, wir haben die Sonne losgekettet, den Horizont ausgewischt und das Meer ausgetrunken. Was bedeutet das? Die Sonne losgekettet, das heißt die Beziehung zu Gott gelöst, den Horizont ausgewischt, das heißt, wenn kein Horizont mehr da ist, weiß man nicht mehr, was hinten und vorne ist. Dann ist alles richtig oder alles falsch. Und wir haben das Meer ausgetrunken, das heißt, das Meer aller bisher gültigen Werte haben wir ausgetrunken, die gelten nicht mehr. Wir können machen, was wir wollen, und das ist in unserer Gesellschaft ja immer mehr üblich. Wenn die Mehrheit zustimmt, dann ist das gültig. Frage an Christen unter uns, wie halten es Christen mit diesen Mehrheitsentscheidungen der Gesellschaft? Wie halten sie es mit der Partnerschaft vor der Ehe? Gibt es da auch ein Warten können auf den Partner in der Ehe? Wie sieht es aus neben der Ehe? Gibt es da Erlebnisse besonderer Art oder vielleicht irgendwelche Pornoseiten im Internet zur Erfrischung? Wie sieht es aus nach der Ehe? Ist dann das Leben noch geordnet und geklärt oder ist jetzt alles möglich, weil ich die Ehe ja schon hinter mir habe? Wie sieht es aus mit dem Umgang mit der Wahrheit und dem Geld? Es gab ja gerade so eine Statistik, die korruptesten Länder der Welt, Haiti war Platz Nummer 1 und Deutschland Platz Nummer 16 von 190 möglichen, also ziemlich weit vorne. Da ist eigentlich die PISA-Studie noch keine Blamage gegenüber dem Platz 16 in der Weltskala der korrupten Länder. Ja, wie halten wir es mit der Wahrheit, mit dem Umgang mit Geld? Sind wir auch vom Stamm Nimm und biegen damit auch manches zurecht? Oder sind wir Leute, die sogar spenden lernen, die ihr Geld weitergeben, es nicht nur nehmen? Es gibt einen sehr schönen Satz, der heißt, das Lebensziel bestimmt den Lebensstil. Das Lebensziel bestimmt den Lebensstil. Kann man drüber nachdenken? Paulus sagte hier, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Es wäre schön, wenn in Ihnen diese Sehnsucht da ist, ich möchte diesem Herrn gehören und ich möchte mit einem Gebet schließen und einfach Jesus das zum Ausdruck bringen, ich möchte dir gehören und auch zur Verfügung stehen. Herr Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, was ihn bewegt. Danke für dein gutes Wort, danke für diese Einladung, dass wir in Ausrichtung auf dich leben dürfen, dass wir sogar einmal zu dir gehen, wenn wir in die Ewigkeit hinübergehen. Danke, dass wir persönlich dir gehören können, auch mein Leben, auch das Leben von jedem unter uns, der das möchte. Danke, dass du auch bereit bist, in Liebe das Leben in Ordnung zu bringen, zu heilen, zu ermutigen und auch zum Segen für andere zu führen und einzusetzen. Amen.